Alex war in Sachsen-Anhalt.
Das ist eine Burgruine und innen drin ist so ein Biergarten. Dessau, kann man sagen, ist gleich Bauhaus.
Und da habe ich kurz vor Dessau das erste Mal in meinem Leben einen Wolf gesehen.
Wer Weißwein mag, ist da genau richtig, ne?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich kenne nur Biergärten.
Von Naumburg bis Saaleck.
Ey, das hat so die Italien-Vibes.
Mir war nicht klar, dass diese Himmelsscheibe 3600 Jahre alt ist.
Und dann ging es ja raus auf den Elbdeich. Ich bin auch schon mal mit dem Fahrrad lang gefahren. Das ist schon ziemlich geil. Das ist wie so eine Autobahn für Fahrräder.
Wir haben nur eine Bootstour gemacht.
Mit dem Fahrrad, oder was?
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bikers Paradise. Es ist Freitag und es steht Folge 155 an. Heute ein klitzekleines Spezial, denn wir haben eine Reisefolge vorbereitet, denn Alex war in Sachsen-Anhalt unterwegs. Meine alten Heimat. Toll. Ich find's großartig.
Warum muss ich eigentlich nach Sachsen-Anhalt fahren und du nicht?
Na, weil die Tourismusinformation oder wie das heißt, dich angefragt hat und irgendwie nicht mich.
Genau, ich war für Sachsen-Anhalt unterwegs in Sachsen-Anhalt. Wie aufregend.
Unglaublich. Warum Sachsen-Anhalt?
Warum Sachsen-Anhalt? Ich hab das mal für dich gegoogelt. Da gibt's eine Seite, die nennt sich Kinderweltreise. Das war der erste Link bei Google. Und da steht dann, mit rund 2,14 Millionen Einwohnern auf ca. 20.450 Quadratkilometern ist es ein bedeutendes Kultur- und Industrieland, das für seine reiche Geschichte, vielfältige Natur und moderne Innovation bekannt ist. Das ist doch mehr als ein Grund, da hinzufahren, oder?
Kann ich alles übrigens unterschreiben. Und das sind alles Sachen, die kein Mensch in Deutschland weiß, außer die Leute aus Sachsen-Anhalt.
Ja.
Ist einfach so.
Warum redet ihr nicht darüber?
Understatement ist bei uns groß geschrieben. Ja.
Ich meine, Sachsen-Anhalt hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Und zwar den, dass es wirklich nur 130 Kilometer von Berlin entfernt ist.
Ja, ich fahre ja regelmäßig mit dem Fahrrad aus Berlin zu meiner Ma nach Oschersleben.
Ja, aber irgendwie.
Und das sind dann immer, wenn ich ganz kurz fahre, weniger als 200 Kilometer. Und wenn ich lang fahre, dann halt mehr als 200 Kilometer. Und das ist super, mit dem Rennrad.
Ja, das ist irgendwie, Sachsen-Anhalt ist unser Nachbar. Unser Nachbar von Brandenburg.
Ja, genau. Der von Berlin dann vielleicht doch nicht so ganz. Da liegt noch Brandenburg dazwischen, aber egal.
On the road.
Warum sind wir nach Sachsen-Anhalt gefahren? Unsere Aufgabe war es, die Region um Dessau und um Naumburg so ein bisschen zu erkunden mit dem Fahrrad. Und da ging es darum, vier Radwege zu befahren. Und zwar einmal die Bauhaustour, die Gartenreichtour, die ich irgendwie fälschlicherweise immer als Gartenteichtour
kann ja passieren.
Betitel. Ja. Irgendwann hatte ich es dann drauf, den Saale-Radweg. Und den Unstrut-Radweg.
Und Tag 1 habt ihr dann in Dessau gestartet, ne? Beim Bauhausmuseum sogar, direkt davor.
Ja, ganz genau. Und ich war noch nie in Dessau.
Ich war vor kurzem, wann war das? Ich glaube vergangenes Jahr im Sommer, auch das erste Mal in Dessau. Und zwar bin ich da von Berlin nach Arnstadt, nach Thüringen gefahren und dann durch Dessau durch. Und da habe ich kurz vor Dessau das erste Mal in meinem Leben einen Wolf gesehen.
Okay.
Der ist auf der Straße, hat kurz die Seite gewechselt und ich dachte so, das ist aber ein komischer Hund. Moment, das war ein Wolf. Und dann habe ich nochmal rüber geguckt und dann hat er mich angeguckt und dann war er weg.
Leute, fahrt nicht nach Sachsen-Anhalt, das ist viel zu gefährlich.
Nein, das war ja total süß irgendwie.
Nee, auf jeden Fall fing alles in Dessau an und Dessau, kann man sagen, ist gleich Bauhaus.
Ja.
Ich mag Bauhaus und weißt du, warum ich Bauhaus mag? Und weißt du, wie das alles anfing? Du lachst dich gleich tot.
Ja, erzähl.
Wegen der Band.
Bauhaus, die Band, ja. Ich kenne so dieses schwarze Cover, wo dann wie so ein Fledermausvieh so vorne drauf ist.
Das war die Band Bauhaus. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube sogar, ich habe da mal ein Referat in der Schule gehalten oder so. Irgendwas völlig Skurriles. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, warum die Bauhaus heißen. Heißen die eigentlich Bauhaus wegen Bauhaus?
Ja, sag du es mir.
Ich dachte, ich weiß, es ist zu lange her.
Aber generell ist Bauhaus, damit kannst du nie was falsch machen, weil dieser Stil einfach zeitlos und klassisch und immer schön sein wird. Ja.
Bauhaus fasziniert mich, und wenn du in Dessau ankommst, dann bist du sozusagen, steckst du kniehoch im Bauhaus drin, und zwar an jeder Ecke.
Was hast du denn alles gesehen? Erzähl mal.
Bevor ich erzähle, was ich alles gesehen habe, nur für unsere Hörer, einfach mal so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte. Das fing 1919 an im Umfeld von Walter Gropius. Der hat nämlich diese Bauhausschule in Dessau gegründet. Und was macht Bauhaus aus? Das sind so ganz bestimmte Merkmale dieser Architektur. Da geht es nämlich in erster Linie um Funktion statt Verzierung. Da geht es um klare geometrische Formen, Rechtecke, Flachdächer und einfache Linien, moderne Materialien, Beton, Stahl, Glas, Licht, Offenheit und weniger ist mehr. Das ist nicht immer schön, habe ich dann irgendwann festgestellt in Dessau. Bauhaus hat viele tolle Sachen gemacht, aber manchmal erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an Brutalismus. Also wirklich dieser nackte, flache Beton und auch so ein bisschen an so, wie soll ich sagen, Plattenbau, ne? Die haben sich alle so ein bisschen von Bauhaus auch abgekupfert, aber da sind auch sehr, sehr schöne Orte dabei.
Wenn du da in der Stadt unterwegs warst, was waren so die Sachen, wo du dann vielleicht doch noch mal ein bisschen länger stehen geblieben bist, um eben zu gucken?
Also die Tour, die wir gemacht haben, war ja 20 Kilometer, und im Vorfeld haben wir gedacht, boah, 20 Kilometer, was machen wir denn irgendwie ab mittags?
Ja, so viel Eis kann man ja gar nicht
essen. Ja, genau. Und du glaubst gar nicht, man kann sich mehrere Tage mit dieser Tour, die wirklich nur durch Dessau geht, die Bauhaus-Tour aufhalten, weil es gibt so viel zu sehen. Ganze Bauhausviertel gibt es. Es gibt diese Meisterhäuser, das sind die Wohnhäuser der Bauhausmeister wie Kandinsky und Paul Klee.
Die man so vor allem vom Expressionismus der Malerei so kennt, ne?
Unglaublich, die sind innen drin original eingerichtet zum Teil. Es gibt die Siedlung Törten, das ist eine Mustersiedlung für bezahlbares, funktionales Wohnen. Und das sind alles Sachen, da kannst du wirklich bleiben. Wir waren lange im Bauhausmuseum, was einem einen schönen Überblick gibt über die Geschichte und auch tolle Ausstellungsstücke hat zur Malerei, zum Design und auch Wohngegenständen. Bauhausdesign sind ja auch Wohngegenstände, geile Stühle und so, Inneneinrichtung. Naja, eigentlich kann man sich da eine Woche aufhalten, aber besonders schön ist es, und das ist meine Empfehlung, als Tagesausklang das Kornhaus zu besuchen. Das liegt nämlich direkt an der Elbe und ist ein Restaurant mit einer tollen Terrasse, und besonders auffällig daran ist so ein halbrunder verglaster Vorbau, der so ein bisschen an so ein Schiff erinnert, und dann kannst du da im Sonnenuntergang, guckst du auf die Elbe, die haben so ein bisschen moderne deutsche Küche und genießt das Ganze. Das war ein toller Tagesausklang.
Ja, und am zweiten Tag habt ihr dann das Bauhaus hinter euch gelassen und habt das Ganze eingetauscht gegen Schlösser und Landschaftsgärtnerei. Wo seid ihr da lang gefahren? Womit hat sich dann der zweite Tag gefüllt?
Boah, das war wie so ein Zeitsprung. Wir sind einfach mal irgendwie 150 Jahre zurückgesprungen ins 18. Jahrhundert. Das ist eine 68 Kilometer lange Tour, die auch in Dessau begonnen werden kann, und die nennt sich Gartenreich-Tour. Und da geht es wirklich um Ruhe, Sichtachsen und Natur.
Also ihr musstet an bestimmten Orten stehen bleiben, damit ihr dann genau das Schloss sehen könnt.
Das erkläre ich dir. Das ist ja wirklich spannend. Ich wusste das alles nicht. Das ist wirklich spannend, und deswegen empfehle ich auch eigentlich oder genieße es auch immer, wenn man mal so eine Tour mitmacht. Aber dazu später. Auf jeden Fall fängt das an in Dessau mit dem Georgium. Das ist so ein englischer Landschaftspark aus dem 18. Jahrhundert. Und dann direkt in der Nähe befindet sich das Luisium. Das ist ein idyllischer Landschaftsgarten mit kleinen klassizistischen Schloss, das als Sommersitz für Fürstin Luise von Anhalt-Dessau erbaut wurde. Und das ist alles wunderhübsch angelegt. Da muss man ein bisschen gucken, weil nicht überall Fahrradfahren erlaubt ist. Aber es macht total Spaß, sich da aufzuhalten.
Und dann ging es ja raus auf den Elbdeich. Ich bin auch schon mal mit dem Fahrrad lang gefahren. Das ist schon ziemlich geil. Das ist wie so eine Autobahn für Fahrräder. Nur ab und zu muss man da mal so eine kleine Mini, wie nennt sich das, Schikane nehmen, damit man da
nicht zu schnell,
Ja, schnell genau, dafür ist es, glaube ich, gedacht. Ne?
Die Spaßbremsen irgendwie. Ich kenne das ja vom Oder-Neißer Radweg, wo man auch ganz lange auf so einem Deich lang fährt. Oder von der Ostsee, ne? Das macht total Spaß, weil du automatisch dieses Gefühl von Weite bekommst. Ne? Und in dem Gebiet ist es so, dass du hast halt auf der einen Seite die Elbe und diese Elbauen und auf der anderen Seite ist es aber relativ dicht bewaldet. Es ist wie so eine Grenze zu dem Ganzen und der führt zum Wörlitzer Park.
Da klingelt es jetzt bei mir, weil da bin ich auch mal lang gefahren. Und ich wusste nicht, dass es Wörlitz überhaupt gibt. Und dann fährst du da auf einmal lang und siehst so eine Burgruine in einem großen Gewässer drin. Dann steht da ein riesengroßes Schloss auf einmal alles voll mit Touristen. So, du kommst von diesem Deich, wo kein Mensch ist und dann auf einmal alles voll mit Touristen. Und dieses Dorf ist auch total schnuckelig. Also mich hat das echt umgehauen. Da muss ich danach erstmal suchen, wo bin ich hier gerade überhaupt und was gibt's da zu sehen?
Ich meine, alles, worüber wir jetzt gerade geredet haben, ist ja eine einzige Ansammlung von Weltkulturerbe. Ja. Also wirklich besonders geschützte Denkmäler. Und dieser Wörlitzer Park, der ist so ein Touristenmagnet. Da sind wir sehr früh hingefahren, weil wir Angst hatten. Das war noch an so einem Wochenende mit Feiertag. Da hatten wir Angst, dass wir da irgendwie gar nicht mehr durchkommen. Und das ist der bekannteste Teil des Gartenreichs und gilt als einer der ersten englischen Landschaftsgärten auf dem europäischen Festland und wurde auch im 18. Jahrhundert angelegt und verbindet Natur, Architektur und Aufklärungsideen.
Na, da kommt doch hier Fürst von Pückler bestimmt ins Spiel. Der kennen wahrscheinlich viele Leute nur vom Eis, ne? Dieses Schokolade, Vanille und Erdbeereis. Das ist ja das Fürst von Pückler Eis. Und er ist ja einer der großen Landschaftsgestalter, Gärtner gewesen in Deutschland. Und der war auch ein ganz, ganz großer Playboy. Der war eigentlich verheiratet, ist dann aber, um Geld zu sammeln, um für seine Gartenexperimente und Bausachen Geld zu sammeln, hat er die Erlaubnis von seiner Frau bekommen, nach England zu fahren, hat sich dann da eine reiche Frau angelacht, die hat dann Geld bezahlt und dann hat er hier weitergebaut. Irgendwie so, eine ganz wilde Story, ja.
Ich meine, diese ganze Region da um Dessau mit diesen Gärten, das ist riesig. Da schließt sich sozusagen ein so ein Garten neben dem anderen an. Deswegen ist die Tour auch 68 Kilometer lang. Was mir völlig unklar war, was hat Gartenkunst der Aufklärung, was bedeutet das überhaupt? Und das kannte ich so gar nicht, sondern da geht es darum, Gärten so zu gestalten, dass sie die Ideen der Aufklärung widerspiegeln. Kurz erklärt, das, was man ja kennt und schon oft gesehen hat, sind diese symmetrischen, künstlichen Barockgärten.
Ja, das haben wir hier in Potsdam zu Genüge, ne?
Genau. Da ging es aber drum, diese Landschaftspark so aussehen zu lassen, dass sie wie Natur aussehen, aber trotzdem bewusst gestaltet sind. Und die wichtigsten Ideen dahinter, die Natur als Vorbild, der Garten soll wie eine ideale Landschaft wirken, nicht streng geometrisch, Bildung durch Erlebnis, beim Spazieren sollen Menschen lernen und nachdenken, Freiheit und Vernunft, die Gestaltung spiegelt das aufklärerische Denken wider. Und genau so ist es. Aber das muss einem wirklich jemand erklären. Und was wir gemacht haben, wir haben nur eine Bootstour gemacht.
Da kannst mit dem Fahrrad?
Nee, pass auf, ja, das ist das Einzige, was so ein bisschen der Wermutstropfen an der ganzen Geschichte ist. Du darfst nicht Fahrrad fahren, du musst die Räder draußen lassen. Und da sind wir spontan umgesattelt auf so einen Kahn und das war total lustig. Der fährt da eine Stunde lang, eiert der da durch diese angelegten Kanäle durch und erklärt dir, zeigt dir diese ganzen Sichtachsen. Das ist total irre, weil es ist wirklich so angelegt, dass du von überall irgendwo durchguckst und ganz hinten wieder so einen Orientierungspunkt findest und das ist richtig spannend. Und was auch besonders beeindruckend ist, die sind so angelegt, dass diese Sachen, die du dann plötzlich siehst, in der Ferne neugierig machen sollen und die Leute animieren sollen, da mal hinzugehen. Mhm. Ja, wirklich verrückt. Verrückte
was
Geschichte.
Was mir da so im Kopf geblieben ist, ist das wundervolle Kopfsteinpflaster vor Ort. Das war großartig, da mit dem Rennrad
rüberzufahren. In dem alten Ort.
Da gibt's auch einen Fahrradweg, den habe ich dann nicht genommen, sondern bin lieber übers Kopfsteinpflaster gefahren.
Dieser niedliche, kleine, ganz alte Ort, der dann ganz viel Gastronomie hat, ja. Da muss man ein bisschen gucken, dass man da aus dem Epizentrum rauskommt. Wir haben dann eine niedliche Bäckerei gefunden. Da hat uns ein bisschen leid getan, weil das Schöne ist ja, die backen da alle noch selber. Ne? Und da waren nicht so viele Menschen, aber der Kuchen war sehr, sehr lecker.
Habt ihr dann den Tag mit Kuchen ausklingen lassen oder gab es dann zum Abendbrot noch was anderes?
Ja, natürlich gab es zum Abendbrot was anderes. Da sind wir in einer schönen Brauerei wieder in Dessau untergekommen. Ja.
Achso, da seid ihr zurück dann nach Dessau?
Ja, da sind wir zurück nach Dessau. Das war sozusagen eine Rundtour. Mhm. Und ja, und dann sind wir zünftig eingekehrt in einer Brauerei. Ist
doch Musik in meinen
Ohren.
Die
haben ein leckeres Bier, da die Sachsen-Anhalter. Was sagst du zu dem Bier? Du müsstest dich da auskennen.
Ja, in dem Ort, wo ich herkomme, aus Oschersleben, da gab's mal die Gambrinus-Brauerei, aber die hat dann Mitte der 90er Jahre die Hufe hochgerissen. Aber das ist eine ganz andere Story. Das ist vielen, vielen Brauereien damals so passiert. Okay. Naja, egal. Tag 3, da gab's dann ein bisschen Naumburg, ne?
Naumburg, das ist so 150 Kilometer entfernt von Dessau, da sind wir rübergesprungen.
Und dann habt ihr die Saale abgefahren, oder
die Saale.
Was?
Ja. Warst du schon mal an der Saale?
Ja, ich war auch lange Zeit mal in Halle an der Saale, weil da eine Freundin von mir gewohnt hat.
Ah, okay. Ja. Und der Saale-Radweg, der ist eigentlich ungefähr 400 Kilometer lang und ist ein Fernradweg. Von der Saale-Quelle im Fichtelgebirge bis zur Mündung in die Elbe bei Barbie.
Da gibt's übrigens eine ganz, ganz tolle alte Elbbrücke, wo früher die Eisenbahn drüber gefahren ist. Und jetzt ist das ein Radweg drüber und ein Fußgängerweg. Die ist so unfassbar lang. Das ist unglaublich, wie breit die Elbe da ist. Also das ist so nördlich von Barbie und südlich fährt dann eine Elbfähre rüber.
Und ich habe tatsächlich den Saale-Radweg mal komplett gemacht mit dem Tandem. Ist aber schon Ewigkeiten her. Mhm. Das geht da ganz schön hoch und runter, das mag man gar nicht glauben. Jedenfalls den Abschnitt, den wir gefahren sind, Wir sind ja nur ein kleines Stück gefahren, weil wir nicht so viel Zeit hatten, der war von Naumburg bis Saaleck.
Ja, ich kann mich dran erinnern, vergangenes Jahr, als ich da meinen Kumpel in Thüringen besucht hatte, bin ich dann ja von Thüringen wieder zurück nach Berlin gefahren mit dem Fahrrad. Das waren dann auch so ein bisschen mehr als 300 Kilometer. Und als ich da durchgefahren bin, durch genau diese Ecke, dachte ich mir so, ey, das hat so die Italien-Vibes. Ne? Du hast diese wunderschöne Flusslandschaft, dann hast du total tolle Orte und größere Ortschaften und dann immer wieder diese sanften kleinen Hügel, wo dann die ganzen Weinreben drauf sind. Und ich habe da so an Toskana und sowas gedacht, das war total atemberaubend. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht, dass da so dieses Italien-Gefühl in mir hochkommt.
In deinem Bundesland, Martin.
In deinem Bundesland. Ich bin ja auch ein bisschen weiter aus dem Norden von Sachsen-Anhalt und das ist ja dann doch sehr weit im Süden. Ne?
Irgendwie macht das einfach nur, das ist einfach nur entspannt.
Wie war der Radweg so?
Top irgendwie. Also komplett asphaltiert, kannst du auch...
Guter Asphalt?
Guter Asphalt.
Keine Durchschläge?
Guter Asphalt, kannst du auch schön mit dem Renner machen irgendwie.
Ja? Ja, das ist ja manchmal so eine Sache, ne? Dann hast du irgendwo einen Flussradweg und denkst dir so, ach, ist ja eigentlich ganz nett, aber dann ist es dann doch ein bisschen zu verwinkelt und ganz viele Wurzeldurchschläge und dann sind so Stücken dabei, die dann doch nicht mehr so geil sind. Aber es ist ja schön, wenn es da alles frisch ist.
Nee, guter Zustand. Auf jeden Fall kann man mit allen Rädern machen, sind auch Familien unterwegs.
Ja. Gab es dann auch, also Flussradwege sind ja meistens topfeben. Du meintest, ging schon ab und zu mal so ein kleines bisschen links und rechts hoch. Wo hast du dich dann am meisten anstrengen müssen?
Oh mein Gott, ja, das war fast am Schluss unserer Etappe. Wir wollten unbedingt hoch zur Rudelsburg. Die liegt nämlich direkt an dem Saale-Radweg. Und da haben sie so einen kleinen Ausschilderungsfehler gemacht. Da führt nämlich ein asphaltierter Weg hoch. Aber es sind zwei Wege ausgeschildert und es führt auch ein Wanderweg da hoch, der aber als Radweg ausgeschildert ist auf der anderen Seite. Also der eine Weg ist auf der einen Seite der Saale und der andere Weg ist auf der anderen Seite der Saale. Und wir sind den Wanderweg hoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Rudelsburg liegt, aber das war so steil und so gerüllig, Dass du irgendwann schieben musstest.
Hättest du ein Mountainbike haben müssen mit einer ordentlichen Untersetzung.
Ey, das war wirklich krass. Und die, also alle haben geschoben. Und uns kamen dann auch die ganzen Leute von der Burg entgegen, weil, da geht's ja weiter, das Schild führt auf diesen Wanderweg. Wenn du diesen Radweg fahren willst, das ist ein bisschen blöd gemacht. Also Leute, wenn ihr das nachfahren wollt, bleibt auf der Straße. Bleibt auf der Straße. Und dann kommt ihr ganz gechillt zur Rudelsburg hoch. Ist aber anstrengend irgendwie. Hat, ich würde mal schätzen, hat so 6-7% in so ein paar Abschnitten. Rudelsburg macht aber Spaß, weil das ist eine Burgruine und innen drin ist so ein Biergarten. Nee, wirklich richtig schön. Ist nicht sehr groß, würde ich sogar im Zweifelsfall raten zu reservieren. Macht aber total Spaß, ist ein tolles Ziel. Ja. Und dann sind wir halt zurückgefahren nach Naumburg.
Und dann, Tag Nummer 4, dann seid ihr wo lang gefahren?
Ey, wir haben ja irgendwie das ganze Programm gemacht. Also ich meine so, wir haben ja alles mitgenommen, was geht. Na, dann hieß es Unstrut-Radweg. Hm. Hast du schon jemals vom Unstrut-Radweg gehört?
Ja, selbstverständlich, ich bin aus Sachsen-Anhalter.
Ich bin mir da bei dir immer nicht so sicher. Du kennst, eben hast du dich ja geoutet, dass du nur den Norden kennst.
Naja, weil ich da herkomme, aber ich war dann, ja, so ist es halt. Aber es gibt ja Leute, die sagen Unstrut und es gibt Leute, die sagen Unstrut. Und beides ist übrigens richtig. Ich habe extra nachgeguckt.
Okay.
Beides ist richtig.
Beides ist richtig. Was habe ich Ihnen gesagt? Unstrut.
Ja. Unstrut. Ja, bei uns sagen auch alle Unstrut. Okay. Aber ich kenne auch Leute, die sagen Unstrut.
Na, den vierten Tag sind wir auf jeden Fall mit der Bahn erstmal rausgefahren aus Naumburg. Das Schöne ist, dass man in Sachsen-Anhalt, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln oder sagen wir die Bahn, kostenlos die Fahrräder mitnehmen kann.
Ist das so?
Ja, das ist cool.
Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Und da gibt es die Unstrutbahn und die hat ein tolles Fahrradabteil, das ist so eine kleine Mini-Bummelbahn. Und da sind wir ein paar Stationen rausgefahren, um das dann entspannt wieder zurückzuradeln. Und unsere erste Station war das Kloster Memleben. Ja, Kloster Memleben, das ist eine Ruine, was irgendwie witzig ist. Das hatte schon eine ziemlich große Bedeutung in der Geschichte im Mittelalter und wurde zweimal gebaut. Es wurde einmal gebaut und irgendwie abgerissen und dann wieder gebaut und da steht noch die Ruine. Aber spannend ist wirklich der Grundriss, den kann man so erahnen von dem ersten Bau. Und da steht mitten im Nichts so ein Umriss, wo du denkst, boah, das ist eigentlich ein Gebäude, das müsste in Paris, London, New York stehen. So fett war das. Also richtig bedeutend, aber drumherum ist nichts. Mitten im Off. Hat irgendwie schon was. Beeindruckend. Aber dann ging es auch gleich weiter und man muss dazu sagen, der Unstrut, was hast du gesagt, wie heißt der?
Aber also angefangen hast du mit Unstrut, dann habe ich gesagt, es gibt auch Leute, die sagen Unstrut und seitdem sagst du Unstrut.
Okay, Unstrut, wir bleiben bei Unstrut. Der Unstrut-Radweg ist irgendwie viel gemütlicher als der Saale-Radweg. Der ist viel kleiner, da ist weniger los, der ist so ganz niedlich, der Fluss ist auch kleiner. Das ist alles so sehr, sehr klein.
Und da ist dann ja auch Nebra in der Nähe und da werden Archäologiefreunde und Vorgeschichtsleute schon wissen, da gibt es doch die Arche Nebra.
Ey, das kannte ich ja überhaupt nicht.
What?
Kanntest du das?
Kennst du das? Die Himmelsscheibe von Nebra?
Die Himmelsscheibe?
Eine der bedeutendsten Funde überhaupt, die älteste Himmelsdarstellung der Welt, natürlich.
Kennst du, die Geschichte dazu ist so geil. Das haben zwei Privatpersonen gefunden.
1999.
Die im Kartenamt irgendwo in Halle, glaube ich, sogar gearbeitet haben. Und die sind mit so einer Wünschelrute, mit so einem Metalldetektor, sind die dann da hoch?
Es gibt einen Unterschied zwischen Wünschelrute und Metalldetektor.
Ist das nicht das Gleiche?
Nein.
Nein, okay, die sind jedenfalls mit
so. Das eine ist einfach irgendwie so, keine Ahnung, wie das funktioniert, durch Erdschwingungen oder Magnetismus oder sowas. Und das andere ist halt ein Metalldetektor.
Auf jeden Fall sind die beiden Jungs los mit dem Metalldetektor und hatten irgendwie auf so einer Karte, da gab's wohl, hatten die irgendeinen Fundort eingezeichnet, der aber noch nicht erschlossen war und haben tatsächlich diese Scheibe gefunden und noch zwei Schwerter. Und diese Scheibe hätten sie beinahe weggeschmissen, weil sie damit überhaupt nichts anfangen konnten.
Die dachten, es wäre irgendwie so ein Deckel von einem Topf oder sowas, ja.
Und dann haben sie probiert, oder was heißt probiert, die haben dann die Schwerter vertickert und haben das ganze Set vertickert. Und das wurde dann wirklich mehrmals weiterverkauft bis es irgendwann rausgekommen ist, dass es ja im Prinzip ist es ja verboten. Du kannst ja nicht einfach.
Da gab es 2002 eine riesen Polizeiaktion in Basel. Da wurde das dann sichergestellt und da gab es so verdeckte Ermittler von der Schweizer Polizei sowas. Ja. Total irre Story.
Die hatten das nämlich dann in die Schweiz vertickert irgendwie und da haben sie die hochgenommen. So, der Witz an der ganzen Geschichte ist, die Himmelsscheibe liegt gar nicht in Nebra,
sondern in Halle an der Saale.
Genau,
im Landesmuseum für Vorgeschichte.
Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt sind die ganzen Leute in dieses Museum gepilgert, weil ja die Scheibe in Halle liegt.
Ja.
Und dann haben die sich gedacht, boah, das ist ja total spannend. Ich muss unbedingt mal dahin fahren, wo die gefunden wurde. Da gab es aber gar nichts. Da war nur ein Loch im Boden. Gar nichts gab es da vor 20 Jahren. Und plötzlich hatte Nebra wurde zu so einer Pilgerstätte und da gab es gar nichts zu sehen. Und jetzt haben die da ein riesiges UFO-artiges Besucherzentrum hingebaut, was extrem viel Spaß macht.
Wie macht es denn das Spaß? Ja komm, da musst du mal ein bisschen was erzählen.
Wieder mitten im Nichts. Irgendwie ist es, in Sachsen-Anhalt ist alles mitten im Nichts. Mitten im Nichts.
Das nehme ich jetzt langsam persönlich.
Da gibt's in Nebra gibt's gar nichts. Da gibt's dann einen Parkplatz, einen kleinen Ort. Und dann gibt's ein gigantisches Besucherzentrum mit so Multimedia-Ausstellung, ein total geiler Film, alles so ein bisschen zum Anfassen, super mit Blick auf den Fundort, oben auf so einer kleinen Anhöhe, niedlichstes Café mit, ganz wichtig, selbstgebackenem Kuchen, gehe ich mal von aus. Mir war nicht klar, dass diese Himmelsscheibe 3600 Jahre alt ist und wirklich als eine der ältesten, bekanntesten Himmelsdarstellungen der Welt gilt. War mir nicht klar. Und dass sie wohl damit die Jahreszeiten bestimmt haben, um dementsprechend die Ernte einzubringen und auszusehen.
Ja, und vor allem muss es ja ein unfassbarer Reichtum, ein krasser Schatz gewesen sein, der dann da verbuddelt wurde. Ja.
Irre.
Aus welchem Grund auch immer.
Das hat mich begeistert an der Unstrut.
So. Ja. Und dann, wenn wir schon im Unstruttal sind, dann haben wir da auch die ganzen Weinberge. Gab es auch mal ein lecker Weinchen, ein kleines Vino?
Ja, wir sind natürlich eingekehrt. Da gibt's dann ganz niedlich immer mal wieder so diese Biergärten, die dann aber zum größten Teil Wein ausschenken.
Sind das dann nicht einfach Weingärten?
Sagt sie, gibt es Weingärten?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich kenne nur Biergärten.
Ja, eben.
Das sind aber weil ich auch nur Bier trinke.
Da kriegst du natürlich auch ein Bier und ja, das ist eine tolle Weinlandschaft. Da gibt's diese Steillagen mit Kalkbögen und sonnigen Hängen und ist eine der nördlichsten Qualitätsweinregionen Deutschlands. Und wer Weißwein mag, ist da genau richtig, ne? Also Müller-Thurgau, Weißburgunder, Silvaner, Riesling, Grauburgunder. Oh, ich stehe auf Grauburgunder. Das ist mein Lieblingswein.
Ja, müssen wir mal eine kleine Weintour machen. Musst du mich mal einführen in das Weißwein-Game.
Nee, du musst mich mal in Sachsen-Anhalt mitnehmen auf eine, dann machen wir auch ein Wochenende. Einen Tag Wein, einen Tag Bier.
Ja, und nach 4 Tagen im Sattel dann der große Abschluss bei Rotkäppchen. Gibt's ja auch noch in Sachsen-Anhalt.
Ey, Rotkäppchen, das wusste ich auch nicht.
Schön Sektchen getrunken.
Also habt ihr irgendwie in Sachsen-Anhalt, ihr habt ja irgendwie alles erfunden.
Naja, was denkst du denn? Wir haben auch die Reformation erfunden.
Wusstest du, dass Rotkäppchen heute der meistverkaufteste Sekt in Deutschland ist?
Nee, das wusste ich nicht.
Die wurden ja 1856 in dem Ort Freiburg an der Saale gegründet. Und die haben eine bewegte Geschichte hinter sich, weil die waren wirklich mal fast pleite. Das war so zur Wendezeit. Und da haben die dann wirklich angefangen, aus dem Auto Sekt zu verkaufen auf den Dörfern und sind jetzt die führende Sektmarke in Deutschland.
Krasse Story. Das wusste ich nicht.
Nee. Und die haben
also, dass es dem mal schlecht ging und dann besser geworden ist und sowas, ja, das schon. Aber dass die aus dem Auto heraus, wow, cool.
Und die haben dann Mumm gekauft irgendwann. Und zu Mumm gehören ja auch noch ganz viele andere Spirituosen, so Schnäpse und so. Mhm. Alles, was du jemals irgendwie mal getrunken hast, das gehört jetzt zu Rotkäppchen. Warum heißen die Rotkäppchen?
Oh, na, vielleicht, weil die Flasche so ein rotes Silberpapier drüber hat, oben drauf.
Ja.
Deshalb heißt das Rotkäppchen.
Hast du geraten?
Ja. Also ich kenne ja die Flaschen und, also als guter Ossi kennt man die Flaschen. Und ja, das hätte ich jetzt so vermutet. Aber cool, dass es auch so ist.
Auf jeden Fall haben die da so eine Erlebniswelt gebaut, die wir besucht haben. Und da kannst du
also,
auch.
Ist das dann wie so ein Freizeitpark mit einem Riesenrad und sowas und einer Wasserrutsche?
Das ist so, wo gibt es noch eine Erlebniswelt? Wie kann ich das denn dem Martin erklären? Erlebniswelt. Naja, so Disney World ist auch eine Erlebniswelt, ne? Auf jeden Fall ist das Indoor, ist komplett Indoor. Ein paar tausend Quadratmeter mit so einer multimedialen Ausstellung über die Geschichte von Rotkäppchen. Macht total Spaß. Macht wirklich Spaß. Könnte man sich auch einen ganzen Tag aufhalten. Was mich besonders beeindruckt hat, da steht irgendwann in der Mitte, stehst du vor einem gigantischen Fass aus Holz. Das war, die hatten irgendwann mit kleinen Fässern so Probleme, weil die Produktion so groß war. Und dann haben die irgendwie so ein riesiges Fass da gebaut aus Holz. Das sieht wirklich irre.
Wie groß ist es denn?
Das ist irre groß. Das ist so, wie soll ich das jetzt beschreiben? Na, höher als der Raum hier, doppelt so hoch wie der Raum, vielleicht 6 Meter hoch, 6 Meter breit, so riesengroß. Ist schon, also da, die haben schon ein paar tolle Exponate und ganz am Ende haben sie dann so eine tolle Social Media Ecke, wo du denn dir so kleine Gimmicks greifen kannst und dann kannst du dich so mit Rotkäppchen Schildern in so vorgefertigten Ecken ablichten lassen.
Und gab's dann auch Kostproben?
Natürlich. Wurde auch gekostet.
Und hast du
aber ich kenne ja Rotkäppchen, ich trinke den ganz gerne. Also ich trinke den ganz gerne mit Aperol, natürlich. Der Italiener trinkt Aperol mit Rotkäppchen.
Du bist kein Italiener.
Mann, mach doch meine ganze Idylle nicht kaputt hier.
Ja, und dein großes Fazit jetzt von der Sachsen-Anhalt-Tour. Mehrere Tage in meinem Bundesland unterwegs gewesen.
Also beeindruckt hat mich die Vielfalt. Also, dass du wirklich, du kannst in die Natur einsteigen, du kannst ein lecker Weinchen trinken, du kannst ein lecker Bierchen trinken, die historischen Stätten, das Moderne mit dem Bauhaus und dass es halt direkt um die Ecke ist, ne? Das war schon irgendwie sehr cool.
Wie waren die Menschen so drauf?
Haben wir nicht wirklich getroffen. In Dessau hatte ich so das Gefühl, dass es den Menschen dort gar nicht so gut geht. So gefühlt waren da auch viele Menschen unterwegs, die so ein bisschen, den du angesehen hast, dass sie vielleicht keinen Job haben, so ein bisschen ärmlich oder so. Vielleicht ist auf dem Land, geht's den Leuten besser. Ich weiß auch nicht, wie viele da vom Tourismus leben, aber deswegen muss man das noch mehr unterstützen, die Region.
Ja, Sachsen-Anhalt hat wirklich viel mehr zu bieten, als die meisten Leute denken. Ich finde es ja toll, dass du jetzt endlich mal in meinem Heimatbundesland warst und da so einen Narren dran gefressen hast und das gut findest. Und beim nächsten Mal nimmst du mich bitteschön mit.
Ja, auf den Wurzeln von Martin. Da zeigst du mir dann mal den nördlichen Teil von Sachsen-Anhalt.
Zum Beispiel.
Oder?
Das machen wir.
Bam.
Gekauft fürs nächste Jahr.
Sehr schön.
So, und damit sagen wir jetzt Tschüssi. Wo kann man das Ganze nochmal nachempfinden, nachgucken?
Das wird so eine Geschichte geben, natürlich in der Maibike, aber ich kann dir gar nicht genau sagen, wann.
Aber dann hauen wir in die Shownotes noch ein paar Komoot-Routen oder wie machen wir das?
Das können wir auf jeden Fall machen, ja. Ich kann die ganzen GPS-Tracks, genau, die kann ich über Komoot verlinken, ja.
Na, dann machen wir das und damit sagen wir Tschüssikowski, sagt all euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Hier ist so ein toller kleiner Fahrrad-Podcast von um die Ecke.
Genau. Und bis dann.
Bis bald.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.